Wir haben einen Riesenbedarf für Robotik. Und aus dem Grund interessierten sich jetzt auch deutlich mehr Menschen und Unternehmen für die Robotik. Und die Demokratisierung der Robotik bedeutet, dass Roboter nun so einfach in Betrieb zu nehmen sind, günstig werden und damit also auch erschwinglich sind für die breite Masse.
Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Mein heutiger Gast ist seit 10 Jahren beim Fraunhofer IPA und leitet dort seit 2019 die Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme. Gemeinsam mit einem Team aus 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeitet er an Ideen und Lösungen für Industriekunden verschiedenster Branchen auf der ganzen Welt. In seiner Freizeit holt er sich Inspiration für Innovation aus Büchern. Bestens in Erinnerung geblieben ist ihm dabei das Buch Start with a Why von Simon Sinek. Wenn er mal nicht arbeitet, geht er raus in die Natur, paddelt Stand-up auf dem Neckar oder genießt einen guten Merlot am Gardasee. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Werner Kraus.
Hallo Fred, grüße dich. Danke für die Einladung.
Die gute Nachricht: Roboter sind so günstig wie nie bei gleichzeitiger Leistungssteigerung. Die schlechte Nachricht: 80% der Kosten werden immer noch für die jeweils individuelle Systemintegration fällig. Das klingt doch nach klaren Anknüpfungspunkten für die angewandte Forschung. Was sagst du dazu?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Nachricht, dass Roboter immer günstiger werden, denn wir stehen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir spüren den demografischen Wandel zunehmend. Überall fehlen Fachkräfte. Das fängt an bei Mitarbeitern, die im Lager Aufträge kommissionieren, in der Pflege, in der Landwirtschaft. Wir brauchen demnach Unterstützung im Alltag. Der Fachkräftemangel schlägt aber auch in der Robotik zu. Das heißt, Experten, die Roboter programmieren, entwickeln, in Betrieb nehmen, sind Mangelware. Und genau an der Stelle kommen wir an den Flaschenhals, nämlich die Systemintegration. Wenn man sich mal vorstellt, heute werden weltweit jährlich 400.000 Roboter neu installiert. Das ist eigentlich relativ wenig. Und warum sind es keine 800.000 oder mehrere Millionen? Es ist keine Frage der Produktion der Roboter. Wir könnten deutlich mehr Roboter bauen. Es ist wirklich die Frage der Inbetriebnahme. Und genau an der Stelle müssen wir in der angewandten Forschung ansetzen und diesen Eisberg, den wir vor Augen haben, also die Integration des Robotersystems zu vereinfachen, zu verschlanken. Und darüber werden wir heute auch noch sprechen.
Genau, der Eisberg, jeder kann sich erinnern, Wasseroberfläche, über der Wasseroberfläche 10% Anteil, unter der Wasseroberfläche 90%. Aber du hast es ja richtig gesagt, da gehen wir nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, Werner, der Titel unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet Robotic Next Level, weniger abstrakt formuliert, wie Automatisierung die Zukunft der Produktion verändern wird. Unter dem gleichnamigen Titel hast du kürzlich mit unserem Institutsleiter Professor Thomas Bauernhansel einen Fachartikel geschrieben und veröffentlicht. Darin beleuchtet ihr gemeinsam 4 Trends. Trend Nummer 1, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Trend Nummer 2, die Demokratisierung der Robotik. Trend Nummer 3, die Automatisierung der Automatisierung. Und Trend Nummer 4, der Einsatz von Mensch-Roboter-Kollaboration. Steigen wir gleich ein. Wir haben viel zu erzählen zum ersten Trend, der Einsatz von KI und Digitalisierung. Was kannst du uns denn dazu sagen, bitte?
Also prinzipiell sehen die Roboter heute noch fast identisch aus wie vor 50 Jahren. Sie haben 6 Achsen, eine entsprechende Steuerungstechnik und sie zeichnet aus, dass sie repetitive Bewegungen machen. Das heißt, einmal programmiert, arbeiten sie teilweise 20 Jahre am Stück ihre Arbeit ab. Was sich jetzt verändern wird, sind tatsächlich die Automatisierung komplexer Prozesse. Wir sehen in der Prozesswelt sogenannte Automatisierungsgegner, häufig zu finden in der Montage. Das sind Bauteile, die sind flexibel, biegeschlaff oder die verhaken. Und diese Bauteile konnte man bisher nicht vereinzeln, nicht mit Robotern handhaben beispielsweise. Warum nicht? Weil man ausgesprochen viel Programmieraufwand reinstecken muss, um dem Roboter beizubringen, mit solchen Bauteilen umzugehen. Und genau an der Stelle schlägt KI und Digitalisierung zu. Das heißt, der Roboter kann nun in der Simulation lernen, mit diesen Automatisierungsgegnern umzugehen, Strategien zum Beispiel zu lernen, um Bauteile zu enthaken. Und damit lassen sich also jetzt auch neuartige Prozesse automatisieren, die davor noch nicht machbar waren.
Genau, du sprichst es an, Griff in die Kiste. Da sagt jetzt der ein oder andere Zuhörer, das kenne ich ja schon von vor 20 Jahren, aber jetzt heißt es nicht mehr Griff in die Kiste, sondern AI-Picking. Das steckt schon im Wort drin. Das heißt, die künstliche Intelligenz schlägt hier voll ein, oder?
Richtig. Der Griff in die Kiste gilt seit Jahrzehnten als Königsdisziplin der Robotik. Es geht darum, chaotisch gelagerte Werkstücke aus der Kiste zu entnehmen und die Kiste tatsächlich leer zu bekommen. Und das ist selbst nach Jahrzehnten der Forschung immer noch herausfordernd. Und man findet nach wie vor Bauteile, für die es nicht machbar ist. Was ist jetzt hier neu? Neu dazu kommt, dass der Griff in die Kiste jetzt kein Expertenwissen mehr braucht, sondern er lernt in der Simulation, wie er Bauteile vereinzelt. Und aus diesem Wissen aus der Simulation kann der Roboter tatsächlich im Realen unmittelbar Bauteile aus der Kiste entnehmen und ist damit auch in der variantenreichen Produktion einsetzbar.
Ja, jetzt gibt es bestimmt noch andere Beispiele, wo die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz angewendet werden. Mir fällt da PyTask ein, das ist auch ein tolles Projekt. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja. Bereits vor 10 Jahren hieß es, Software is eating the world. Das heißt, die ganze Automatisierungstechnik wird heute über Software definiert, Software-Defined Manufacturing. Und wir kommen eigentlich aus einer Welt, da habe ich PLCs oder SPS, Roboterprogrammierung, sehr starke Herstellerbindung der Programmiersprachen. Das Ergebnis ist eigentlich, dass man sehr viel Spaghetti-Code haben. Und um da mal einen nächsten Quantensprung zu machen, müssen wir Software auch wiederverwendbar gestalten. Das heißt, auch da die Software modularisieren. Und mit PyTask sind wir in der Lage, auch komplexe Montageprozesse, also meistens Überlagerungen von kraftgeregelter Montage mit Positionsregelungen, wie man sie zum Beispiel braucht, wenn ich Hutschienen montiere, zwei Bauteile zusammenfüge, modular zu gestalten. Und damit kann ich auch sehr komplexe Montageanwendungen, wie zum Beispiel ein Kabel in den Schaltschrank einlegen, mit wenigen Zeilen Code programmieren.
Nudeln hast du erwähnt, Spaghetti. Was hat es damit auf sich?
Also in dem Kontext Software bezeichnet die Nudeln tatsächlich eine gewisse Unordnung. Die zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass auf der Baustelle während der Inbetriebnahme an der Software noch weiterentwickelt wird, entsprechende Fehler zum Beispiel behoben werden. Diese Fehler werden aber nicht wieder zurückgespiegelt in die Wissensbasis des Unternehmens. Und das spürt man dann spätestens bei der nächsten Inbetriebnahme, wenn man dann die identischen Fehler erfolgreich wiederholt.
Ja, der erste Trend ist ja künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Jeder weiß, was damit gemeint ist in gewisser Weise. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr sagen, weil die anderen Themen, die wir haben, sind auch noch ganz spannend. Somit der zweite Trend, die Demokratisierung der Robotik. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das klingt ja wie Politikwissenschaft oder Soziologie. Bitte klär uns da mal auf, was dahinter steckt.
Ja, die letzten Jahrzehnte waren Roboter Experten vorbehalten. Diese Experten hat man vor allem in der Automobilindustrie gefunden. Wir sehen aber jetzt von den gesellschaftlichen Herausforderungen, dass sie wirklich die breite Gesellschaft betreffen. Das heißt, wir haben einen Riesenbedarf für Robotik. Und aus dem Grund interessierten sich jetzt auch deutlich mehr Menschen und Unternehmen für die Robotik. Und die Demokratisierung der Robotik bedeutet, dass Roboter nun so einfach in Betrieb zu nehmen sind, günstig werden und damit also auch erschwinglich sind für die breite Masse.
Also intuitiv ist ein richtiges Wort und kostengünstig hatten wir gerade eingangs, dass die Preise verfallen oder runtergefallen sind. Also das steckt tatsächlich hinter Demokratisierung der Robotik. Mehr ist es gar nicht.
Mehr ist es im Grunde nicht, aber es ist natürlich eine ziemlich mächtige Entwicklung, denn wir sprechen beispielsweise weltweit von 80 Millionen kleinen mittelständischen Unternehmen, die eine Fertigung besitzen und das sind alles potenzielle Kunden für Roboter. Und diese Kunden können wir nur erreichen, wenn es wirklich demokratisiert wird. Und da gibt es auch nochmal ein riesen Marktpotenzial für die Robotik, das jetzt Stück für Stück erschlossen wird. Und ein weiterer Aspekt dabei ist, wir haben ja nach wie vor diesen Flaschenhals der Systemintegration. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass plötzlich Millionen von Unternehmen auf die Idee kommen, Roboter einzusetzen, hätten wir gar nicht so viele Experten, die Roboter in Betrieb zu nehmen. Und genau aus dem Grund brauchen wir die Demokratisierung, dass die Unternehmen selber in die Lage versetzt werden, Roboter in Betrieb zu nehmen, zu programmieren, sie zu betreiben.
Also so ein bisschen Lego-Kasten-Bausystem. Also wenn man das dem Kind hinwirft, dann baut es was zusammen, intuitiv. Und deswegen ist auch dieses intuitive Bedienen, also keine komplexen Zusammenhänge, keine Schwierigkeiten, sondern ich gehe ran, habe wahrscheinlich ein Menü, was mir sagt, was ich zu tun habe am Anfang, um Lerneffekte zu erzielen. Und dann ist es easy going.
Richtig. Ähnlich wie bei IKEA. Selber auswählen, aufbauen und stolz drauf sein, dass ich hier selber Hand angelegt habe.
In diesem Kontext bin ich über das Wort Plattformökonomie gestolpert. Und das scheint ja in diesem Kontext sehr wichtig zu sein. Ist das so?
Wir sprechen ja mit der Demokratisierung der Robotik eine sehr breite Zielgruppe an. Das Ganze ist jetzt auch nochmal verstärkt worden durch die Pandemie. Man konnte nicht mehr reisen, man konnte keine Vorortbesuche mehr machen. Die ganze Welt sitzt hinter dem Laptop und informiert sich über neue Technologien. Und damit wandelt sich im Moment auch der Vertrieb von Robotersystemen. Man informiert sich online, früher auf der Messe. Und eine Plattform bedeutet in der Form, dass ich mir Use Cases anschauen kann, Applikationsbeispiele, ich sehe, was haben andere schon gemacht und ich kann mir ähnlich wie bei Amazon meinen Roboter zusammenstellen. Ich weiß auch gleich, was der mich kosten wird und diesen Baukasten kann ich mir bestellen und damit schaffe ich auch die ganzen Transaktionskosten für Roboter nochmal dramatisch zu senken, weil im Prinzip der Vertrieb wegfällt.
Also so ein bisschen ein Konfigurator und dann auch noch nach IKEA-Prinzip, also mach's doch bitte selber. Das spart mir immens viel Kosten, ja. Also aus Anbietersicht.
Aus Anbietersicht. Und ich habe aber auch als Anwender gleichzeitig auch Kostentransparenz. Ich kann mir meinen Roboter zusammenstellen und ich weiß sofort, was mich das Gerät kosten wird.
Ja, wir hatten im Vorgespräch, da ist auch das Wort Xito gefallen. Magst du da auch noch was zu sagen, was dahinter steckt?
Ja. Xito ist ein Marktplatz für Service-Roboter, der es ermöglicht, zunächst mal die Funktionsbausteine für einen Roboter zusammenzustellen. Das kann zum Beispiel eine mobile Basis sein, darauf noch ein Roboterarm, dann brauche ich einen Greifer. Ich brauche eine Bildverarbeitung, um dann im Lager Objekte zu greifen. Das ist alles wunderbar. Das kann man kinderleicht zusammenstellen. Der Witz daran ist, dass im Hintergrund gleichzeitig die Software mitentwickelt wird, mit sich aufbaut, sodass ich diese Komponenten dann zusammenbauen kann. Die passen also hardwaremäßig zusammen und auch das entsprechende Betriebssystem wird gleich mitgeliefert. Und das wiederum verkleinert auch wiederum den Eisberg, sodass am Ende auch Einmalnutzer von Roboter sagen, da bin ich einverstanden, den Preis zu bezahlen, weil sie im Wesentlichen ihre Hardware bezahlen und die Software on top kommt, die aber entsprechend kostengünstig ist, weil sie eben aus dem System raus automatisch generiert wird.
Ja, die Roboter-Community, wenn man das so sagen darf, ist ja auch eine eingeschworene Gemeinschaft. Gerade dieses Thema Open Source, also wir alle programmieren an einer gemeinsamen Sache, spielt ja eine große Rolle, gerade bei Industrierobotik. Du hast gerade über Service-Robotik gesprochen. Rust Industrial ist da ein großes Projekt. Magst du da im Kontext auch noch was zu sagen? Passt es zur Demokratisierung der Robotik auch ein Stück weit?
Im Prinzip ist Rust Industrial eine frühe Phase der Demokratisierung, die jetzt auch schon 8 Jahre existiert. Und dabei geht es vor allem um die Demokratisierung innerhalb der Forschungscommunity. Es werden leistungsfähige Softwarebibliotheken Open Source zur Verfügung gestellt, weiterentwickelt in der Community und damit im Grunde der Stand der Technik im Bereich Computer Vision, Navigation mobiler Roboter, Bahnplanung, Visualisierung weltweit verfügbar gemacht. Der Nutzen ist riesengroß. Ich kann heute mit 5 Mitarbeitern in einem Startup ein Produkt auf den Markt bringen, was auf Rust aufbaut und nur eine kleine Funktion on top kommt, die ist dann Closed Source, also quasi meine eigentliche Value Proposition und bin in der Lage, ein Produkt am Markt zu vertreiben.
Ich bin gespannt, jetzt kommen wir nämlich zum Trend Nummer 3, ob da der Eisberg auch eine Rolle spielt. Die Automatisierung der Automatisierung. Platt gesagt, Roboter bauen Roboter oder aus Industrie 4.0 wird Industrie 5.0. Ist es so einfach, die Wahrheit?
Ja, Industrie 4.0 ist das richtige Stichwort. Die Industrie 4.0 verspricht ein individualisiertes Produkt zum Preis eines Produkts, was in der Massenproduktion hergestellt wird. Und wenn wir jetzt quasi von der Demokratisierung der Robotik kommen, funktioniert es sehr gut, wenn ich beispielsweise dem Roboter beibringe, 5 Bauteile zu greifen. Wenn jetzt aber aus den 5 Bauteilen aufgrund der Individualisierung 500 werden oder gar 2000, bin ich sehr lange beschäftigt, den Roboter zu programmieren. Da helfen mir auch intuitive Programmierverfahren wie zum Beispiel Wandelbot nicht mehr weiter. Und genau da müssen wir also die Automatisierung, den Roboter automatisieren, also sprich die ganzen Expertenvorgänge, die rund um den Roboter bestehen, also zum Beispiel das Programmieren, Rekonfigurieren, die Sicherheit gewährleisten, automatisieren. Und damit sind wir dann plötzlich in der Lage, auch 2000 unterschiedliche Bauteile mit einem Fingerschnips zu greifen, weil wir zum Beispiel die Roboterbahn aus den CAD-Modellen der Bauteile heraus generieren.
Ja, das bringt uns direkt jetzt, also sehr spannend, da können wir noch ewig drüber sprechen, wir wollen ja ein bisschen die Klammer auch schließen. Trend Nummer 4, der Einsatz von Mensch-Roboter-Kollaboration, also Zusammenarbeit. Für manche Wissenschaftler ist es schon alter Hut. Für die Industriewelt aber lange noch nicht bis zur Perfektion ausgereizt. Was kannst du uns denn zu diesem vierten Trend sagen?
Also auf die Mensch-Roboter-Kollaboration, kurz MRK, gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die einen wollen Prozesse automatisieren, die noch nicht automatisierbar sind. Stichwort biegeschlaffe Bauteile, flexibel, transparent. Die andere Fraktion möchte von den Schutzzäunen wegkommen, also einen Roboter genau dahin stellen, wo ich ihn brauche und nicht erst noch in einzäunen, sofort loslegen und produzieren. Andere Sichtweisen oder Anforderungen gehen auch in den Bereich Mixed Environment. Wenn wir da in die Service-Robotik denken, also Roboter in Alltagsumgebungen, bewege ich mich immer in Umgebungen, wo auch Menschen sich befinden. Das heißt, da müssen Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Was aber all die Anforderungen oder Anwendungen gemein haben, ist, dass Stand heute die Sicherheit des Menschen ein sehr hohes Gut ist und von normativer Seite hier noch sehr wenig zugelassen ist, was Geschwindigkeiten angeht, um den Menschen zu schützen. Trotz allem sehen wir da ein riesen Marktpotenzial. Also man geht davon aus, verschiedenen Studien, dass man bis in 10 Jahren ein Marktvolumen haben von 8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 2/3 des Industrieroboter-Marktes, wie wir ihn heute in 2021 haben.
Ja, also da ist wirklich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Du hast mir auch ein ganz tolles Beispiel erzählt beim Thema Cobot.
Ja, die Cobots sind ja eigentlich kleine Roboter von den Traglasten ein paar Kilogramm, um Aufgaben zu übernehmen, die bisher von Menschen gemacht werden, beispielsweise in der Montage. Und es gab neulich einen interessanten Artikel im Handelsblatt, der hat mal die Lieferroboter, die Pakete ausliefern Starship, mal verglichen mit dem E-Bike der Deutschen Post. Und man sieht eigentlich, auch wenn man hier in Stuttgart unterwegs ist, sehr viele E-Bikes, aber keine Lieferroboter. Und tatsächlich ist es darin begründet, dass der Mensch mit dem E-Bike nochmal dramatisch effektiver wird im Pakete ausliefern. Also er bekommt über den Elektromotor eine Kraftunterstützung, um hier die steilen Berge in Stuttgart hochzuradeln. Über das Navigationsgerät weiß er, in welcher Reihenfolge er jetzt optimal die Briefkästen anfährt. Und damit ist eigentlich damit den Menschen optimal unterstützt. Und man kann das E-Bike eigentlich als idealer Cobot sehen. Das ist wirklich verblüffend, weil es gar nicht wie ein Cobot aussieht, aber genau den Sinn erfüllt, den Menschen effektiver zu machen.
Ja, Werner, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich danke dir sehr, dass du heute zu Gast warst bei Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA, und kann nur sagen, toi, 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 viel Erfolg bei der Missionierung dieser 4 Trends, der Anwendung dieser 4 Trends. Und dass du tolle Projekte mit Industriepartnern hast. Alles, alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank, Fred, für das Gespräch und deine Unterstützung.
Ciao.
Ciao.